Es ist Dienstag, der 11. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn diese ja relativ frische Ampelkoalition hat ihren ersten Rücktritt zu verzeichnen. Und wenn eine Frau zurücktritt, dann sagen alle, ja, da müssen doch zwei Männer drüber sprechen. Das versteht sie doch von selbst. Und ich bin sehr glücklich, dass auch ich endlich mal einen Mann gefunden habe. Er ist Autor, Moderator, Kommunikationsberater, ein gern gesehener Gast in dieser Show. Ich sage willkommen zurück, Henrik Widowild.
Ja, hallo. Freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, jederzeit, speziell an einem Tag wie dem heutigen, also das muss man der Transparenz halber sagen, wir reden am sehr späten Montagabend und gerade eben noch traten Omid Nuripur und Ricarda Lang vor die Kamera, die relativ neuen grünen Vorsitzenden, und Ricarda Lang sagte, Anne Spiegel, also die ehemalige Familienministerin, hat eine Offenheit an den Tag gelegt, die wir so selten gesehen haben. Das können wir, glaube ich, bestätigen, oder?
Ja, also wenn man was Positives sehen möchte, offen war sie nun wirklich. Sie hatte ja auch gehofft, dass sie damit irgendwie gut über die Runden kommt. Ja, ob das jetzt gut oder geschickt war, kann man jetzt am Ergebnis sehen. Offenbar nicht.
Die Frage, die sich nicht wenige stellen, ist, wäre sie möglicherweise ohne diesen öffentlichen Auftritt durchgekommen? Hätte sie ein paar Tage gewartet und wäre eben nicht vor die Kameras getreten in eine Live-Situation, über die sie offenkundig nicht so Bescheid wusste, wie sie es hätte tun sollen, wäre es womöglich ganz anders gelaufen.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil das, was ja am Ende verfangen hat, war ja dieses Nachgeklappte, dieses, wo sie sagte, so muss ich das jetzt noch irgendwie abbinden oder so.
Ja.
Das war ja dann das, was auch viral ging, worüber sich jeder unterhalten hat. Manche haben dann noch abpimpen drin gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Wort abpimpen noch niemals gehört.
Nein.
Aber jedenfalls, da war dann großes Gewese, großes Trara. Und ich habe mich immer gefragt, so warum hat sie nicht einfach ein dürres Statement irgendwo hindurchgestochen oder meinetwegen auch zu Hause mit dem iPhone kurz was aufgenommen, was auch immer. Alles wäre besser gewesen, als zu sagen, so hey, wir rennen jetzt mal vor laufende Kameras und dort machen wir dann einen emotionalen Auftritt. Die Emotion sollte ihr dabei ja auch helfen. Aber ich meine, solche fürchterlichen Dinge live vor Kamera zu sagen und dann nicht zu wissen, was los ist. Also sie war schlecht gebrieft, der ganze Plan war Mist. Ja, katastrophal. Und ich glaube tatsächlich, mit so einem dürren Statement hätte das was werden können, weil der Inhalt an sich, der erweckt ja durchaus Mitgefühl, auch zu Recht Mitgefühl. Man kann da ja sich auch gut reinversetzen. Ne? Also wenn man irgendwie solche Konfliktsituationen erlebt hat, denkt ja auch so, Mann, das ist kein leichtes Ding und wer weiß, was da los war. Vielleicht hatte das eine Rechtfertigung, dass sie da 4 Wochen abwesend sein musste. Aber all diese Gedanken stellten sich gar nicht mehr, weil es diese Bilder gab.
Und die Macht der Bilder und Kommunikation ist ja nicht nur in dieser Zeit besonders wichtig. Was ich unter anderem neben vielen anderen Dingen sehr bemerkenswert fand, war dieser Hashtag, ja, ich weiß, Twitter ist nicht repräsentativ für ganz Deutschland, aber Twitter ist ja repräsentativ für Twitter, dass dieser Begriff abpimpen dann auch noch plötzlich trendete, weil viele Leute statt abbinden, was ich von vornherein immer gehört habe, dass man jetzt das Wort abpimpen reinwarf, um ihr zusätzlich zu unterstellen, dass da auch eine unglaubliche Berechnung ist, dass man die eigenen Worte jetzt noch pimpen, den Begriff abpimpen, kannte ich übrigens genauso wenig wie du. Ist das nicht auch ein Beleg dafür, dass den Leuten, wer auch immer die Leute sind, es nicht reicht, das zu bewerten, was eh schon da ist, sondern man muss noch einen draufsetzen, um nochmal zusätzlich der Person noch mehr Kälte und Zynismus unterstellen, wo das in diesem Maße ja überhaupt nicht der Fall gewesen ist.
Ja, das fand ich total faszinierend. Als dieses Wort das erste Mal aufploppte, dachte ich auch, da meint jemand böse. Und dann hat ein Juristenkollege von mir dazu kommentiert und hat gesagt, nee, ich höre da wirklich abpimpen. Und habe ich auch gefragt, so, ja, aber gibt's das Wort denn oder kennst du das irgendwie? Ja, nee, aber das klingt ganz genauso. Und das erinnerte mich an so ein Phänomen, was mal vor ein paar Jahren rumging. Da hat jemand mit so ganz viel Rauschen einen Sound abgespielt und hat dabei auf 2 verschiedene Wörter gezeigt. Das eine war Green Needle, der Ausdruck Green Needle. Und der andere Ausdruck war Brainstorm. Also 2 völlig unterschiedliche Wörter. Und wenn du bei diesem wenn du bei diesem Rauschen dann auf das eine Wort und das andere geguckt hast, hast du jeweils wirklich diese verschiedenen Wörter gehört, hinter diesem ganzen Gegruschel. Und ich glaube tatsächlich, genau das haben wir hier erlebt. Und wer da natürlich reingeht und sagt so, ja, die Spiegel, die ist doch so PR-versessen und benutzt Anglizismen und sowas, abpimpen, ja klar, die abpimpen gesagt, die kennen dann vielleicht den Ausdruck abbinden gar nicht, den wir kennen aus dem Mediendeutsch. Ne? Mhm. Das ist ein ganz tolles Phänomen, wo man sehen kann, wie Leute auf ihre eigenen Vorurteile reinfallen. Ne? Ich persönlich bin fest überzeugt, sie hat abbinden gesagt, weil ich dieses andere Wort nicht kenne und auch das hier einfach bestens passte. Aber ich glaube, die anderen haben es wirklich geglaubt und nicht nur gesagt, ich denke mir jetzt was aus und hetze da mal mit, sondern die haben wirklich geglaubt, die Anne Spiegel hat jetzt abpimpen gesagt.
Was ein bisschen an das anknüpft, was ja der Anstoß der ganzen Thematik war, da man als Umweltministerium, dem sie ja vorstand, in Rheinland-Pfalz nicht rechtzeitig reagiert hatte, als die ersten Campingplätze da in Rheinland-Pfalz schon abgesoffen hatten und man dann im Nachhinein sehr beschäftigt damit gewesen ist, zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt ein Wording finden, in dem wir jederzeit vor allem gewarnt haben und immer buchstäblich vor der Welle waren, plus das Ganze muss auch noch gegendert werden. Und das war jetzt vielleicht dann genau der berühmte Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen brachte, dass sie dann auch noch sagte, man muss das Ganze jetzt abbinden. In all dieser Unfähigkeit und der ehrlichen Angefasstheit, die man natürlich auch gesehen hat. Aber das ist, glaube ich, auch das, was man ihr zuerst vorwirft, dass das Management der Krise nicht gut gelaufen ist. Denn der familiäre Aspekt ist ja durchaus ein nachvollziehbarer.
Ja, genau. Also man kann ja schon fragen, müssen es dann jetzt 4 Wochen wirklich sein? Und muss man danach noch die Unwahrheit sagen über die Teilnahme einer Kabinettssitzung? Ich glaube, daran kann man sich dann schon erinnern, ob man in der Kabinettssitzung per Zoom dabei war oder nicht. Das sind schon sehr gravierende Sachen, die da falsch gelaufen sind. Davon unterscheiden würde ich aber das, wofür ich sie damals auch so ein bisschen in Schutz genommen habe, wenn man das so bezeichnen möchte, als dann diese internen Chats zitiert wurden und dann hieß es so, ja, mach mal ein Wording oder Anne muss irgendwie eine gute Rolle haben oder sowas, was man da alles hören konnte, wo dann große Empörung war, natürlich befeuert auch durch die Union. Das sind aber so Sachen, die schreibt man sich nun mal in solchen Leitungsstellen, da geht sowas hin und her. Und natürlich gehört es völlig normal dazu, dass man sagt, okay, man muss jetzt eine Rolle finden für die Ministerin.
Also es gibt es jetzt überall, willst du sagen. Das ist jetzt nicht typisch für, in Anführungsstrichen, die Grünen, sondern es ist halt natürlich, zieht sich durch alle Parteien.
Genau, also dass man da noch das Gendern macht, ja gut, das setzt natürlich irgendwo die Krone auf. Aber ja, mein Gott, wenn du nun mal eine Regel hast, dass du deine Pressemitteilung genderst, dann kann ich auch verstehen, dass die Chefin dann sagt so, denk bitte daran zu gendern. Also das alles finde ich nicht verwerflich. Die Unwahrheit zu sagen und eben 4 Wochen abzuhauen in so einer Situation, das finde ich dann doch viel gravierender.
Das ist übrigens auch etwas, was Kolleginnen wie zum Beispiel Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk hat auch nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, also als Frau, das unterstreiche ich an dieser Stelle dick, da dieses Thema über allem ja auch schwebt, sagte auch, nee Leute, bitte vergesst nicht, was Ahrweiler für die Leute da bedeutet hat. Da sind 134 Menschen gestorben, da haben ganz viele Menschen ihr Hab und Gut und Verwandte verloren. In dieser Phase 4 Wochen zu verschwinden, das ist nicht mal eben ein Familienurlaub, das darf man wirklich nicht vergessen. Ich glaube, das muss man auch nochmal dick unterstreichen, dass das halt eben nicht ein normaler Fall ist, sondern wirklich eine in Anführungsstrichen Jahrhundertkatastrophe, die uns vermutlich jetzt bald jedes Jahr begegnen wird, aber das nur am Rande. Trotzdem haben ganz viele junge Politikerinnen vor allen Dingen heute geschrieben, na herzlichen Glückwunsch, das war heute so ein Tag, an dem tausende junge Frauen sich entschieden haben, nicht in die Politik zu gehen, Klammer auf, vielen Dank Friedrich Merz.
Ja.
Ist es jetzt die Schuld von Friedrich Merz, was heute passiert ist?
Nee, gar nicht. Das ist ein ganz dünnes Eis, auf dem wir jetzt da spazieren. Muss man natürlich ein bisschen überlegen, was man sich jetzt sagt. Also ich glaube schon, das gehört zur Verantwortung von Politikerinnen und Politikern, zu prüfen, ob man angesichts privater Belastungen noch genug Zeit und Ressource hat, um den Job auszuüben. Das auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, so, ja, das führt dann ja dazu, dass Frauen keine stressigen Positionen mehr bekleiden können, dann halte ich das für Unsinn, weil dasselbe könnte man ja nun genauso passieren. Und auch der müsste dann ja sagen, wenn ich mich jetzt um meine Partnerin kümmern möchte, die krank ist oder wo sonst irgendwas gerade los ist, dann ziehe ich mich zurück. Und wir haben ja nun Beispiele genug, wo das auch passiert ist. Ne? Müntefering.
Allerdings am Ende eines politischen Lebens, muss man auch dazu sagen.
Klar, war definitiv einfacher sozusagen, in Anführungsstrichen für ihn, trotzdem natürlich hochrespektabel. Steinmeier ist auch so ein Beispiel. Christina Schröder hat dann zugunsten ihrer Tochter den Job sein gelassen, hat gesagt, sie tritt nicht mehr an. Das kann man natürlich dann als Beleg nehmen, gerade Christina Schröder, ne, konservative Reizfigur. Ich glaube nicht, dass das ein Beleg dafür ist und ich glaube nicht, dass dieses Beispiel Anne Spiegel jetzt dazu taugt, zu sagen, dieses Geschäft ist irgendwie per se familienfeindlich. Man hätte ja auch zum Beispiel sagen können, ich fahre da jetzt eine Woche hin und dann fahre ich wieder eine Woche zurück oder ich verschiebe das Ganze. Sie hat ja auch jetzt nicht jetzt gesagt, dass das unbedingt in dem Zeitraum 4 Wochen sein müssten. Ja, also das hat sie ja nicht irgendwie großartig erklärt. Ich kann das gut verstehen, dass es Situationen geben kann, in denen das dann auch nötig ist. Aber dann muss sie, wenn sie schon die private Schatulle sozusagen öffnet, müsste sie auch sagen, okay, das musste jetzt 4 Wochen sein. Und ehrlich gesagt, da kann ich mir jetzt kein Szenario so richtig vorstellen. Aber das ist ein ganz heikles Terrain, weil man da ja sozusagen ja die privaten Erwägungen einer anderen Person, über die man ja an sich gar nichts weiß, nachvollzieht und bewertet. Das mag ich nicht so gerne. Aber ich denke, eine grundsätzliche Fehleinschätzung lag zugrunde. Und deswegen, das ist jetzt kein Gender und auch kein Berufsvereinbarkeitsthema.
Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne mal daran erinnern, dass Katja Suding gerade eben ein Buch geschrieben hat, Reißleine. Katja Suding, relativ frisch aus der Politik ausgeschieden. Und in diesem Buch schildert sie ja, wie hart es ist, in der Politik zu sein, sich sogar wider Willen in den Konkurrenzkampf zu begeben, auch teilweise mit miesen Tricks und faul zu spielen und auch wie hart es ist, als Frau in der Politik sich durchzusetzen. Daran fühlte ich mich gerade heute an einem solchen Tag erinnert. Aber gerade wenn man auch bedenkt, dass diese Situation 2021 für Anne Spiegel so gewesen ist, wie sie es beschrieben hat, ist es schon bemerkenswert, dass man sich dann trotzdem dafür entscheidet, ein Bundesministerium zu übernehmen. Denn es ist ja davon auszugehen, dass die Situation sich nicht verbessern wird.
Ja, genau das meinte ich mit diesem Prüfen der eigenen Ressourcen. Kann ich sowas machen oder nicht? Und ja, ich finde es jetzt auch ein bisschen vermessen zu sagen, so in der Politik muss das immer alles möglich sein. Das ist es anderenorts auch nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die in ihrem Berufsleben, in ihrem Privatleben Abwägungen treffen müssen und sagen können, okay, ich kann dieses oder jenes Ziel jetzt nicht verfolgen, weil ich einfach privat selbst auferlegte oder Dinge habe, zu denen ich mich verpflichtet fühle. Dass Politik ein hartes Geschäft ist und dass das vor allen Dingen auch ein Geschäft ist, wo ganz viele liegen bleiben und was ich persönlich zum Beispiel auch nicht anstreben würde, das ist völlig klar, das ist vollkommen richtig und da gibt es mit Sicherheit Dinge zu verbessern und das will ich nicht kleinreden. Also wenn man sich mal das Politikerleben aus der Nähe angeschaut hat, dann fragt man sich wirklich, wer soll denn das machen und vor allen Dingen für das Geld. Also das wiederum kann ich absolut verstehen. Ich halte bloß den Fall Anne Spiegel jetzt nicht unbedingt für geeignet, diese Debatte aufzuziehen und zu sagen, ach guck mal, so ist es also, sondern das ist ein genereller Missstand.
Die Bewertung des Falles Anne Spiegel am Montag, die ging ja von A bis Z. Darf man Z eigentlich noch sagen? Ich sag das mal. Man muss ja vorsichtig sein heutzutage. Ja, ganz vorsichtig. Da sagen die einen, es ist das Ergebnis einer misogynen Kampagne. Das kommt in dem Zusammenhang natürlich auch mal wahnsinnig schnell. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ist das nicht eigentlich die ultimative Gleichberechtigung, dass eine Frau jetzt halt eben auch ganz normal an ihren Fehlern gemessen wird und dann zurücktreten muss? Oder haben die Seehofers und Spahns dieser politischen Landschaft uns auch so entwöhnt davon, dass jemand einfach mal Konsequenzen aus dem eigenen Handeln zieht und zurücktritt, dass wir das einfach gar nicht mehr kennen?
Ja, es wurde ja auch viel an Andi Scheuer erinnert, dieser Tage.
Ja, der trendete heute ja so heftig, dass er selber kurz Angst hatte, er müsse zurücktreten. Der war ja völlig geschockt.
Was ist denn da los? Ja, also ich glaube, wie gesagt, das ist keine Kollision der Welten, der alten Männerdomäne Politik und des alten sozusagen Unionspolitikstils, wie man ihn von früher noch kennt. Ich meine, immerhin haben ja die Grünen angeblich, zumindest so die Berichterstattung, Anne Spiegel selbst gedrängt, es doch bitte sein zu lassen. Sie schrieb ja in ihrem Statement dann auch, sie hätte sich dem politischen Druck gebeugt oder hätte wegen des politischen Drucks jetzt den Rücktritt erklärt. Also ich weiß nicht, ob das ein Signal ist, weil sie kommuniziert ja so schwierig und holprig, dass ich nicht genau sicher bin, ob das jetzt ein Signal an die eigene Partei sein sollte oder ob ihr das irgendwie so rausgerutscht ist. Ja. Aber jedenfalls, da gab es auch Druck aus der eigenen Partei. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass das jetzt nicht so ein Kulturclash ist oder so etwas, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die so geschlechtsunabhängig und parteiunabhängig getroffen werden musste. Das wäre bei der CDU passiert, das wäre bei der SPD passiert und das passiert jetzt auch bei den Grünen. Die Fallhöhe ist vielleicht ein bisschen größer und die Häme ist natürlich größer, weil, ne, wie du sagtest, Frau und Grüne, Da geht es natürlich rund im Internet, wenn man sich da die drunter Kommentare anschaut, ja, egal unter welchem Beitrag, da wird einem einfach nur übel.
Ja, absolut. Ist sie nicht letzten Endes wie prominente Vorgänger, Vorgängerinnen daran gescheitert, dass sie diese berühmte Salamitaktik angewendet hat? Dass wir zum Beispiel von Christian Wulff kannten wir das. Ursula Heinen-Esser ist jetzt das letzte Beispiel, die Umweltministerin von NRW. Ist es nicht am Ende eigentlich in erster Linie das? Ist es nicht ein Fehler, der sich immer wiederholt, dass man nicht von vornherein sagt, Leute, so war es, das sind die Tatsachen, sondern es ist eigentlich immer eher der Umgang mit dem Fehler. Und das erleben wir doch fast jede zweite Woche.
Ja, das ist jetzt wieder die These, hätte sie sozusagen, wenn sie sich vor die Kameras gestellt hätte und gesagt hätte, okay, folgendes, da gab es ein familiäres Problem, ich musste jetzt 4 Wochen in Urlaub, ich war währenddessen kein einziges Mal in der Kabinettssitzung, auch nicht per Fernschalte, goodbye. Das hätte dann geklappt. Ich glaube es nicht. Jetzt zu sagen, das war ein Performance-Fehler, ein Performance-Rücktritt, habe ich so meine Schwierigkeiten. Eine Salamitaktik ist ja nicht immer falsch. Ne? Also wenn man gleich mit allem um die Ecke kommt, kann das auch deutlich lauter krachen. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt statt dieses Live-Videos und dieser Bilder, die sie produziert hat, einfach nur eine dürre Entschuldigung versendet hätte, dann hätte sie später vielleicht sortierter vor die Kameras treten können, wenn sie vielleicht auch ein bisschen besser vorbereitet ist und hätte das vielleicht noch schaukeln können. Allerdings, wann soll denn der Zeitpunkt gewesen sein, um jetzt sozusagen von Anfang an das Pflaster abzureißen? Das ist ja so ein bisschen so die Theorie, einfach schnell abreißen und dann geht es irgendwie. Wann hätte der Zeitpunkt sein sollen? Das frage ich mich.
Was ich übrigens gar nicht kapiert habe, und vielleicht kannst du mir das mal erklären, man hat ja eine interne Krisensitzung gehabt, als es nach Ursula Heinen-Essers Rücktritt um das Thema Urlaub während der Flut, danach, davor, währenddessen ging. Und dann gab es eine Krisensitzung. Und in dieser Krisensitzung hat Anne Spiegel ihrerseits immer noch nicht erzählt, dass sie 4 Wochen im Urlaub war. Entschuldige bitte, wieso fällt denn das keinem auf, dass die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz 4 Wochen im Urlaub ist, rund um die Flut? Das hat mich total überrascht und tut es immer noch.
Das habe ich auch gesehen. Irgendwer hatte das aufgeworfen und gefragt, sag mal, fällt das nicht irgendwie auf? Oder habe ich es bei dir gelesen? Ich bin nicht gerade nicht ganz sicher, aber ich habe es schon gelesen, diesen Einwand.
Ja, Jonas Scheible hatte das als erster geschrieben und dann habe ich irgendwann nochmal einen Thread gelesen, in dem es vor allen Dingen um diese Krisensitzung ging, ja, in der sie es immer noch nicht erzählt hatte, aber auch niemand gefragt hatte, weil es offensichtlich niemand bemerkt hat.
Ja, man hat ja als Politiker ein beschäftigtes Leben und ich glaube schon, dass man sich eine Weile wegducken kann. Okay. 4 Wochen ist, finde ich, eine ganz beachtliche Leistung.
Rund um die Flut?
Also, das ist schon knallig, aber wenn sie da abgeschirmt wird, also ich finde es auch sehr bemerkenswert, aber muss auch gestehen, ja, wiederum, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, ich habe da auch ab und zu vor mich hingewurschtelt und dachte dann, wo ist eigentlich die Ministerin gerade? Und wie hieß es, okay, gut, die ist jetzt in Bayern oder sonst wo, also man ist ja nicht immer so nah an ihr dran, wobei in so einer Krisensituation und in meinem früheren Job im Justizministerium hatte ich ja auch mal Situationen, in denen es dann wirklich knallte, wusste man eigentlich schon recht genau, wo die Frau sich gerade aufhält. Insofern, ja, rätselhaft.
Wirklich rätselhaft. Vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, um die Ecke. Von der hat man bislang vergleichsweise wenig gehört. Die SPD ihrerseits hat auch nicht so viel von sich verlautbaren lassen. Olaf Scholz hatte ihr am Vortag noch das vollste Vertrauen ausgesprochen. Also es merkelt an dieser Stelle jetzt auch schon ganz heftig bei Scholz. Kaum ist das Vertrauen ausgesprochen, ist die Ministerin weg. Ist man bei der SPD möglicherweise auch gerade nicht so besonders laut, weil man immer noch Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern als Ministerpräsidentin hat. Und man denkt, vielleicht nicht ganz so laut brüllen, weil sonst kommen zu viele Leute um die Ecke und sagen, sag mal, wann will die jetzt eigentlich mal abtreten?
Das ist eine mögliche Theorie. Bei diesem Scholz-Move habe ich mich auch gefragt, wieso sagt der jetzt irgendwie, ich halte an ihr fest und 2 Stunden später tritt sie zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht auch wusste, dass es vielleicht so ein eleganter Weg war, wobei Scholz jetzt auch beschädigt daraus geht, weil er da so ein bisschen orientierungslos wirkt. Also ich kann das nicht genau erklären, ehrlich gesagt, warum die SPD da jetzt so agiert, wie sie agiert. Aber sie macht jedenfalls keine gute Figur und Scholz wirkt wieder mal, und das zahlt ja bei ihm auch auf eine gewisse Vorgeschichte ein, als Getriebener, jemand, der nicht die Lage im Griff hat. Und da sammeln sich halt so ein paar Sachen an jetzt, ne? Also wir haben die Impfdebatte, wir haben die Ukraine, wo er jetzt gerade ein bisschen Rückenwind gewinnt, aber vorher immer so eher als zögerlich, zauderlich dastand, auch vor unseren europäischen Partnern. Und jetzt halt diese Personalie, die er jetzt auch nicht gut gehandelt hat, sieht im Moment nicht so wahnsinnig gut aus.
Nee, der April ist wirklich nicht sein Monat, das kann man tatsächlich sagen. Also die Impfpflicht und jetzt das Thema. Bevor wir gleich nochmal ganz kurz auf Scholz kommen, noch ein Wort zu dessen ärgstem Widersacher. Friedrich Merz hat aber heute dann doch schon ein ganz kleines Fläschchen geöffnet, oder?
Ja, das glaube ich schon. Wahrscheinlich ein Pilz oder so. Ich weiß nicht, was Merz zu trinken beliebt, aber
als Sauerländer wird er wahrscheinlich einen Feldins trinken.
Ja, oder
so.
Ja.
Aber Merz ist auch so ein Typ für Zigarre, ne? Merz ist so ein Zigarrenmann, oder? Der, wenn er so eine Siegeszigarre raucht, ne? Sowas.
Ja, kann gut sein, aber dann sehr heimlich, also hinter verschlossener Tür, weil er will ja einen neuen Stil pflegen und er will ja jetzt nicht mehr so.
Ist ja Mittelschicht.
Ja. Er möchte auch ganz gerne staatstragend rüberkommen und anständig und so, trotzdem harte Opposition. Also ich glaube, wenn er da eine Flasche geköpft hat, dann hat er vorher zugesehen, dass die Vorhänge zu sind.
Das ist wahrscheinlich bei Merz aus vielen Gründen gar nicht verkehrt. Dieser Olaf Scholz, was kann der eigentlich von Robert Habeck lernen?
Oh Gott, sehr viel. Robert Habeck ist ja im Moment der Posterboy der Kommunikation, der politischen. Der hat ja eine Zeitenwende eingeleitet im Grunde. Ne? Also damit, dass er alles erklärt, dass er sich da vor diese Kameras stellt, wie so ein YouTube-Star, der perfekt in die Kamera sprechen kann, der seine ganzen Zweifel nach außen kehrt. Dem passieren auch nicht mehr so viele schiefe Metaphern, habe ich den Eindruck. Da hat er sich auch irgendwie gewandelt. Er kriegt auch nicht mehr so viel durcheinander. Wir erinnern uns früher, mit Pendlerpauschale hat er einmal irgendwie ins Klo gegriffen und wurde dafür Barfin irgendwie, wurde monatelang dafür ausgelacht. Ist vorbei. Also jetzt ist er derjenige, der es kann und der gut kommuniziert und der seine Dilemmata nach außen trägt und damit der Zeitenwende letztendlich ein Gesicht gibt. Also wenn er nicht gerade irgendwie Minister wäre, dann würde ich sagen, würde er jetzt irgendwie einen Wirtschaftswenden-Podcast beim NDR moderieren. Aber er hat den Job und das macht aber sehr gut. Er macht es fantastisch. Scholz kann von ihm lernen, präsent zu sein und zu reden, schlicht und einfach.
Und um jetzt mal dieses abgegriffene Bild zu benutzen und die Leute mitzunehmen, die offenkundig deutlich mehr Bereitschaft zeigen, sich auch ein bisschen was zumuten zu lassen, um dann auf der anderen Seite mehr Transparenz zu bekommen. Ist das ein Weg, der dauerhaft funktionieren kann? Oder ist es dann doch so, dass die Leute eigentlich belogen werden wollen?
Ja, genau. Lass uns mal abwarten, wie es mit der Bereitschaft und mit dem Mitgefühl aussieht, wenn die Krise erstmal da ist. Ne? Also wenn wir dann erstmal steigende Arbeitslosenzahlen haben oder irgendwie erste Betriebe schließen, was ja schon letztendlich jetzt passiert, wobei dann mal die Frage ist, ob die Zusammenhänge wirklich so sind, wie sie dann dargestellt werden. Aber wenn also erstmal der eisige Wind der Rezession hier durchzieht, dann kann auch Robert Habeck sich da nicht durchwuscheln. Also dann kann er sich auch nicht hinstellen und sagen, oh ja, ist alles schwierig, meine Lieben, aber ich mache das hier schon und vertraut mir. Das wird dann, glaube ich, sehr schnell kippen, womit wir fast schon irgendwie bei den Wahlen in Frankreich sind, wo wir ja auch erlebt haben, die wesentlichen wirtschaftlichen Dinge waren dieses Kaufkraftgedöns, obwohl die Kaufkraft dort gestiegen ist, wo dann gesagt wurde, wir haben hier Migration und das kostet alles zu viel Geld und die blöde Globalisierung. Diese ganzen Facebook-Kommentarspalten-Themen, ja, das sind so die dann kommen werden. Und dann möchte ich mal einen Habeck sehen, wie er dann performt. Also ich wünsche ihm sozusagen im Sinne eines gelingenden Regierungswesens alles Gute. Nicht parteipolitisch, aber so als Staatsbürger. Aber bin am Zweifeln, ob das wirklich hinhauen wird oder ob wir dann nicht erleben, dass Habeck mit anderen Argumenten kommen muss, die er nicht liefern kann.
Henrik, du bist ein absoluter Profi, denn du hast moderativ natürlich schon die Brücke zu dem geschlagen, was ich noch anreißen wollte, nämlich Frankreich und die Frage, was für Schlüsse die deutsche Politik aus dem ziehen kann und muss, was jetzt gerade in Frankreich auf dem Tableau liegt. Ich sage Tableau, weil Frankreich.
Ja, du bist eben auch ein Profi. Ne? Angenommen, man hätte hier noch nicht nach Frankreich geschaut, was nicht stimmt, weil die Gelbwesten-Thematik ist, glaube ich, in der deutschen Politik so ein richtiges Minitekel. Also die denken da sehr oft dran. Aber wenn man jetzt gar nicht irgendwie was kapiert hätte, dann müsste man sich angucken, was ist denn da schiefgelaufen? Und Emmanuel Macron wird ja vor allen Dingen deshalb kritisiert, ich gebe jetzt die Meinung anderer wieder, weil ich wirklich kein Frankreich-Experte bin, aber dass er eher abgehoben aufgetreten ist. Und ich habe ihn lustigerweise 2017 mal porträtiert. Und daran musste ich gerade denken. Ich habe jetzt eben noch mal geguckt, und was ich da eigentlich geschrieben hatte und wie das war. Und da hatte er hier das Audimax in der HU besucht. Und er war damals ja noch Kandidat und uninteressant, sonst hätte ich auch nicht drüber schreiben dürfen. Und dann fing er so an und sprach erstmal nur Französisch. Und alle saßen da und rutschten auf ihren Stühlen rum und sagten, was soll das denn jetzt hier? Und dann sagt er, ja, und das kennen Sie so von meinen Landsleuten, die sprechen gern Französisch, aber ich werde lieber verstanden. Und dann sprach er noch einen Satz auf Deutsch und dann machte er den Rest auf Englisch. Und alle waren natürlich begeistert, ja, so akademisches Publikum, lachten und so, ja, die dummen Franzosen, die können nur Französisch und so. Und jetzt gucke ich mir das an und denke so, ja, deswegen ist es schiefgelaufen. Ne? Arrogant gegenüber den eigenen Leuten, sich nur mit elitären Leuten unterhalten. Also ich mache das jetzt sehr plakativ natürlich, aber naja, unterm Strich scheint das eine der großen Schwierigkeiten gewesen zu sein, dass er nicht mit den Leuten auf dem platten Land sprechen konnte, dass er das Arbeitermilieu nicht irgendwie abholen konnte und für die ja keine Politik gemacht hat, will ich gar nicht sagen. Das mag ich nicht beurteilen und außerdem kam es darauf gar nicht an. Stichwort Kaufkraft, ja. Also man konnte einfach behaupten, der macht nichts für die. Und weil das so aussah und weil er so elitär daherkommt und er ist ja auch ein wahnsinnig erfolgreicher, eloquenter Mensch und er sieht auch noch sehr gut aus,
total.
Das schafft einen Spalt. So, und das ist, glaube ich, etwas, was man rübernehmen muss. Was heißt das jetzt für die Ampel?
Und der Spalt, der verläuft ja so, nicht nur, dass jetzt Macron und Le Pen, ich sage jetzt mal ganz blöd, jetzt für sich genommen 50-50 liegen, sondern dass halt eben auch die Ränder links und rechts am Ende auf 50% der Wählerschaft kommen. Unfassbar. Und die konservativen Parteien und die ehemaligen Sozialisten, also beziehungsweise sind noch Sozialisten, aber die ehemalige Volkspartei der Sozialisten kommt zusammen auf ungefähr 5%, wenn überhaupt.
Ist ja irre. Genau, das ist ja so auch das Schreckgespenst für die Unionsparteien, dass sie denken, so ups, könnte es uns jetzt als nächstes eigentlich erwischen. Die SPD denkt darüber jetzt wahrscheinlich nicht so sehr nach, aber auch die war ja mal in der Situation, wo wir alle gesagt haben, so wie lange gibt es die eigentlich noch? Und also das kann ganz schnell gehen, aber gerade so dieser Gestus, dieses Abgehobene, das schlummert hier auch überall. Und wann immer ich irgendwie teilweise meine Leserpost gucke oder irgendwie bei Facebook mal rumgucke und da die Kommentare lese, denke ich so, Mist, haben wir nicht auch so eine Debatte? Das gab doch jetzt gerade eine Studie zu dem Thema Scheindemokratie. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es war relativ erschütternd, die sinngemäß jedenfalls darlegte, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr mitbestimmen. Aber wie gesagt, das wissen die jetzt amtierenden Politiker auch ganz genau. Aber das muss man wirklich beachten und sich überlegen, wie kriegen wir das hin? Und dann ist eben so eine Anne Spiegel und grüne Gender-Debatten und sowas, das ist für sowas natürlich totales Gift. Und da muss man wirklich darauf hoffen, dass die einen Sound finden, der auch nicht durch Lindner bestimmt wird, sondern eben durch, ja, letztendlich eine gute alte Sozialdemokratie vielleicht. Aber jedenfalls etwas, was verspricht, wir schützen euch vor Digitalisierung, Globalisierung, Rezession, Inflation, alles, was da jetzt gerade auf uns zukommt und wir tun was für euch. Und wie man das macht, das ist echt eine Riesenaufgabe und da habe ich jetzt wirklich kein Patentrezept.
Ja, wir gucken uns einfach mal an, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Zunächst einmal in Frankreich am 24. April, dann ist die Stichwahl und dann blicken wir mal auf alles das, was infolgedessen noch geschieht und das besprechen wir dann in einer der nächsten Folgen, zu der ich dich natürlich herzlich einladen will.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben uns für eine Viertelstunde verabredet, eine halbe ist raus geworden, aber das ist, glaube ich, für alle zu verkraften, glaube ich schon. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Mach's gut. Ciao.
Danke, Micky, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!